Ich überlege gerade, wie ich anfange, weil das Thema mir sehr viel bedeutet, weil das Gespräch, was wir gerade aufgezeichnet haben, was ihr jetzt hört, sehr, sehr emotional geworden ist und weil es, glaube ich, so wichtig ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie doll nämlich unsere Gedanken unser Leben beeinflussen. Es gibt einen Spruch, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Und da steckt so viel Wahrheit drin. Wie gucken wir auf andere Menschen? Wie gucken wir auf ein Problem? Wie gucken wir uns selber an? Und wie bewerten wir das, was wir sehen? Wenn wir schon genervt sind, weil irgendjemand wieder das und das sagt, dann wird wahrscheinlich die nächste Stunde mit demjenigen oder derjenigen nicht so angenehm, weil wir einfach selber negative Vermutungen haben und einfach Dinge schlecht sehen. Und ich bin auch nicht frei davon gewesen, auf jeden Fall in der Vergangenheit, mich manchmal zu sehr damit zu beschäftigen, warum mich was beschäftigt oder warum ich was blöd finde oder warum ich über was nicht glücklich bin. Und als ich einmal so ein bisschen zumindest für mich begriffen habe, dass wir doch eine Auswirkung auf unsere Gedanken haben, dass wir entscheiden können, wollen wir immer noch sauer auf die Freundin sein, weil sie das und das gesagt hat oder das und das gemacht hat? Oder möchte ich, dass diese Freundschaft fortbesteht und entscheide für mich, ich mache einen Haken dran, entscheide für mich, dass ich verzeihe. Verzeihen ist eigentlich gar nicht das Thema, aber es hat manchmal was damit zu tun, damit man einfach wieder mit freieren Gedanken auf sein Leben blicken kann und auf sich selber. Und wie sehr unsere Gedanken unser Leben lenken, das ist das Thema heute. Und ich bespreche es mit jemand, die in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt. Wahrscheinlich habt ihr sie auch schon mal irgendwie in meinem Umfeld gesehen. Dr. Karella Iswaran, meine Freundin Karella, ist die Kinderärztin meiner Kinder, die jetzt ja schon erwachsen sind. Und wir haben uns kennengelernt, als ich meinen ersten schwangeren Bauch hatte. Und da war sie noch ganz junge Ärztin. Und genau, und wir haben uns wirklich in entscheidenden Lebensphasen sehr, sehr viel Halt und Rat gegeben. Und ich schätze ihre sehr direkte Art. Ihr werdet es gleich erleben. Sie hat ist ganz unverblümt, wenn sie einem einen Rat gibt. Und manchmal ist man daran gewöhnt, dass Menschen eigentlich es so ganz lieb formulieren und mach's doch mal so und ach, ich sehe es genauso wie du. Und Karella ist jemand, die sagt, ich sehe es anders und ich sag dir warum. Und das ist manchmal sehr, sehr hilfreich gewesen in meinem Leben. Und weil ich das selber so als besonders empfunden habe, möchte ich heute mit ihr darüber sprechen, was Gedanken mit uns machen. Und wir können das manchmal in ganz einfachen Situationen nutzen. Also es gibt ja diese lustige Feststellung, dass Menschen, die sich einen Parkplatz wünschen, direkt vorm Haus, dass die dann auch immer einen Parkplatz finden. Um ehrlich zu sein, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Aber da, wo es mir wichtig ist, habe ich manchmal schon versucht, mir etwas gezielt vorzustellen und es mir eben auch zu wünschen. Und dann ist es eingetroffen. Das kann man als Manifestation bezeichnen oder ich habe zum Beispiel auch mal ein Vision Board gemacht. Wie ich das gemacht habe, werde ich irgendwann mal erzählen. Aber einfach sich aufzuschreiben, aufzumalen, sich zu visualisieren, was wünsche ich mir, hat eine ganz große Kraft. Und es hat die Kraft, dass wir unsere Gedanken dahin lenken, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist das Thema jetzt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was für euer Leben mitnehmen. Und wenn es nur ist, was für eine faszinierende Lebensgeschichte diese Frau hat. Karella Iswaran. Viel Freude euch.
Was hilft beim Kindergroßziehen? Wie übersteht man eine Trennung? Wie behält man gute Freunde? Und wie wird man selbst zu dem Menschen, der man gerne sein möchte? Alle diese Fragen stellen sich uns im Laufe des Lebens und es werden immer mehr. Willkommen im Podcast M wie Marlene. Wie gelingt das Leben? Ich bin Marlene Lufen und gemeinsam mit euch suche ich nach Antworten.
Heute ist ein guter Tag. Zumindest fängt er erstmal ganz gut an. Es ist ja noch relativ früh am Morgen. Also für mich schon mittags, aber grundsätzlich sind wir früh bald.
Und wann stehst du auf?
Naja, wenn ich arbeite, stehe ich um kurz nach drei auf.
Ja, Wahnsinn.
Und du, wenn du Praxis hast?
Immer um so zwischen sechs. Mach ich mal. Wenn ich länger schlafe, ist es 6:15. Aber weißt du was, auch Wochenende stehe ich dann immer auf.
Ich bin
so einprogrammiert. Also es ist bei mir egal, wann. Also, aber ich liebe die Zeit. Zwischen 6 und 8 Uhr ist es so eine ganz besondere Zeit.
Also wenn ich nicht arbeiten muss, dann liebe ich es, dass ich eben nicht aufspringen muss, ne? Und sofort irgendwie irgendwie was leisten muss und wenn es nur duschen ist. Aber ich werde auch früh wach.
Und ich kann überhaupt nicht jetzt durchschlafen bis 10 Uhr. Das geht bei mir gar nicht.
Nee. Carella. Carella, meine Freundin, ist bei mir. Carella Iswaran ist Kinderärztin. Wir kennen uns, seitdem ich schwanger war mit meinem ersten Kind. Du hattest noch keins. Kurz danach bist du auch schwanger geworden. Wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Das ist 24 Jahre her. Und du hast mir dann, weil du gesehen hast, ich bin schwanger, gesagt, du, ich bin Kinderärztin. Ich habe eine Praxis. Komm doch, wenn es soweit ist, mal zu mir in die Praxis. Und das habe ich gemacht.
Ja, und du merkst, wie die Zeit vergeht, ne? Das geht einfach zack und dein Sohn ist jetzt 23, glaube ich, ne? Genau, 24. Ja, und meine ist 22. Und das haben wir alles durchgemacht.
Das haben wir alles durchgemacht. Und ich habe ganz oft, natürlich bin ich mit meinen beiden Kindern bei dir gewesen, aber ich habe ganz oft mit dir über Dinge gesprochen, die vielleicht schwierig waren im Leben oder wo ich so den Rat einer guten Freundin brauchte und den Rat einer Frau, die sich mit Gesundheit beschäftigt, aber eben auch damit, wie wir über unser Denken oder wie wir grundsätzlich unser Leben lenken. Also wir sind ja gar nicht so zufällig auf der Welt und an der Position, in der wir sind und in der Situation, in der wir sind, sondern wir lenken so viel darüber, wie wir unser Leben sehen und wie wir andere Menschen sehen, wie wir Situationen wahrnehmen. Und das hast du ganz früh begriffen, hast ein paar Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind. Und zwischendrin hast du immer noch mir auch geholfen. Und es gab auch Situationen, wo ich vielleicht dir auch mal einen Rat geben konnte.
Ja, immer. Weißt du, ich glaube, du kannst, Erfolg kommt nicht allein. Du brauchst deine Mitmenschen. Es sagt doch jemand zu mir irgendwann mal, du kannst ja auf einer Bühne stehen, alle klatschen, das nutzt ja nichts, wenn keiner zuschaut. Oder du stehst auf einer Bühne, keine Zuschauer, keiner klatscht, dann ist ja kein Erfolg. Erfolg heißt zusammen. Das betrifft im Grunde genommen jeden Bereich, wo du arbeitest. Ob du Ärztin bist, ob du in der Küche arbeitest, ob du im Büro arbeitest. Ich glaube, alles, was du tust, dieses Erfolg ist eine Sache von einer Kommune, von Gemeinsamkeit. Und bei uns beide, selbst weißt du als Ärztin, du hilfst jemandem, aber dieses Helfen ist nur ein gemeinsames Ergebnis von zwei Personen.
Derjenige, der vor dir ist in der Praxis, der muss auch das wahrnehmen und das umsetzen, beziehungsweise das akzeptieren, den Rat. Ist es das, was du meinst?
Ja, das, aber der gibt mir auch viel, weißt du? Also mein Job ist nicht nur geben, sondern ich bekomme von den Mitmenschen wahnsinnig viel, was meine Person auch dann tatsächlich aufgebaut hat. Dieses Selbstwertgefühl entwickelst du durch die Anerkennung, die Wahrnehmung, dass du wichtig bist, kommt durch die anderen Menschen. Also das heißt, wir beide haben uns früh kennengelernt, aber wir haben auch sehr voreinander viel gemacht über die Jahre. Das sind meine 23 Jahre, ist eine lange Zeit.
Total. Da kommen wir auch gleich drauf. Ich würde gerne mal nochmal deine Geschichte nochmal ein bisschen besser verstehen und vor allem müssen es die anderen jetzt mal hören. Deine Lebensgeschichte ist einfach wirklich sehr außergewöhnlich. Du bist ja in Äthiopien groß geworden. Du hast irgendwann im Fernsehen Arztserien gesehen und dachtest, okay, das will ich auch. Erzähl mir mal, wie das war.
Jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Charakter. Ja, ich war sehr jung. Ich mag nicht denken, ganz ehrlich. Ich finde Denken sehr lästig. Also ich entscheide dann schnell, weil ich über die Dinge...
Grübeln, du magst nur dieses Grübeln nicht.
Aber auch darüber nachdenken. Wie mache ich das? Was mache ich wann? Wo und wie? Dieser Akt des Gehirns nervt mich immer schon als Kind. Ich habe immer alles ganz schnell gemacht. Dann habe ich die Fernsehsendung gesehen, da war ein Arzt. Dann habe ich mich verliebt und habe gesagt, ich werde Chirurgin. Das war's. Für mich war das ein einziger Abend eine Berufsentscheidung. Und habe nie drüber nachgedacht danach. Und glücklicherweise, man muss auch sagen, man kann ja immer was wollen, aber das klappt ja auch nicht in meinem Leben. Ich habe die Chance gehabt, in Äthiopien bin ich aufgewachsen, die Chance gehabt, Medizin zu studieren. Und als kleines Kind war bei mir eine Besonderheit, dass mein Vater aus Indien stammt. Also ich bin als Mischlingskind in Äthiopien groß geworden. Meine Mutter ist Äthiopierin, mein Vater Inder, meine Urgroßmutter Chinesin. Und ich bin in einer Schule aufgewachsen mit Engländer. Also und eine internationale Schule. Meine beste Freundin kam aus Israel als kleines Mädchen. Und du sprichst Englisch, du bist damit aufgewachsen. Du bist in viele Kulturen groß geworden. Und das ist eine wahnsinnige Freiheit, was dir das gibt im Leben. Das heißt, du bist nicht eingeschränkt in deiner Einstellung Menschen gegenüber, auch in deiner Einstellung Dinge zu erreichen. Das hat mir dann geholfen, weil irgendwann mal kam der Krieg.
In Äthiopien.
Und in Äthiopien, ich war 10 und die Schulen waren alle geschlossen. Also im Grunde, man kann sich wirklich so vorstellen, wie in allen Ländern, wo es Krieg gibt. Es wurde geschossen, Menschen sind gestorben, auf die Straßen gab ganz viele Blutlaken. Halbes Land im Norden hat gehungert, es gab eine riesen Hungerkatastrophe. Ich habe in diesem Land gelebt und ich musste weg. Und es gab nur die Möglichkeit, weil dann kam der Krieg, weil wir hatten einen Kaiser, der wurde gestürzt, dann kamen die Kommunisten, Russland und so. Und da gab es Stipendien in diese Länder. Und ich habe dann so ein Stipendium bekommen und ich bin dann aus meiner gemischten Heimat mit gemischten Menschen in einem ganz neuen das Land angekommen, in Ungarn. Ich habe ein Stipendium für Ungarn gekriegt, aber nicht, wie man das so aus Deutschland kennt, mit Privatschule Englisch, sondern ich bin dort tatsächlich mit den ungarischen Studenten in einem ungarischen Studentenwohnheim gelandet und habe 7 Jahre auf Ungarisch Medizin studiert. 1 Jahr Sprache und 6 Jahre Ungarisch Medizin.
Also wir wollen mal ganz kurz festhalten, dass bei dir ein paar Gehirnzellen an der richtigen Stelle sind und wahrscheinlich sind auch ein paar mehr Gehirnzellen als bei normalen Menschen. Du bist 16 gewesen, da hast du schon deine Schule fertig, ja. Dann bist du nach Ungarn, hast dort Medizin studiert und das alles, weil du es dir in den Kopf gesetzt hast. Ich erzähle es deswegen, weil es mich damals sehr fasziniert hat, als ich dich kennengelernt habe. Das ist einfach, das ist eine andere Lebensgeschichte als die meisten von uns, ja. Und manchmal, also kann man einfach auch was mitnehmen. Du hast ja zum Beispiel auch deine Familie verlassen. Du hast Geschwister und deine Eltern. Du hast eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu den Eltern gehabt. Und du hast deine Familie verlassen, weil du deinen Traum verwirklichen wolltest.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, ob ich einen Traum verwirklichen würde. Es war eine Notwendigkeit. Wir hatten wirklich Krieg. Also ich konnte in Äthiopien nicht bleiben. Jeder, der über 16, 18 war, wurde rekrutiert für den Krieg. Mhm. Also jeder, der gehen und weg konnte, ist weggeführt. Also es war nicht, weil ich das wollte. Wir hatten auch eine Äthiopien-Medizin-Uni. Aber ich war, glaube ich, als junges Mädchen war mir klar, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ich bin gezwungen worden, das Land zu verlassen. Das war tatsächlich, ich habe das auch erst später realisiert, es ist ein großer Einschnitt und eine große Aufgabe. Du gibst ja alles auf, weil du als Kind denkst du ja nicht. Mit 18 sage ich immer, wenn Eltern über ihre Kinder sprechen, sagen, die denken nicht so viel. Ich sage, als Kind mit 14, 15, 16 hast du eigentlich kein richtiges Gehirn zum Denken.
Das ist so. Das haben wir als Mütter dann hinterher irgendwann festgestellt, dass das Gehirn genau ausgeschaltet wird?
Es ist ausgeschaltet und du denkst einfach mal nicht viel. Ich habe auch nicht verstanden, was das bedeutet. Als ich habe in Ungarn 3 Monate später verstanden, dass es vorbei ist. Und dann habe ich auch bitterlich geweint. Du hast auch damals, es gab kein Telefon, es gab kein Internet, es gab kein nichts.
Du bist Kontakt zu deiner Familie, zu deinen Eltern zu halten.
Es gab eine Telefonzelle in der Stadt. Und wir haben alle festgestellt, dass damals gab es dieser Forint, das ist dieses ungarische Geld. Und ich war nicht die einzige ausländische Studentin da in diesem kleinen Stadt. Wir wüssten, wenn wir diese 5 Forint-Stück in der Telefonzelle schmeißt, dann kannst du 2 Minuten damit reden, aber wenn du Uhu draufklebst, dann klebt er da drin. Konnte mir dann rein, weiß ich dann, wir konnten stundenlang telefonieren. Das war so der Trick. Also jeden, ja, und wir haben das Telefon so lang und es gab eine Riesenschlange und haben geklopft, du musst jetzt weiter und du darfst nicht auflegen, weißt du, du musst den Hörer weiterleiten.
Nein.
Genau. Und standen alle vor der Posten. Es gab ganz viele ausländische Kinder, die mit zu Hause telefoniert haben. Einmal die Woche, alle 14 Tage konnte ich telefonieren. Das war der einzige Weg. Wir hatten auch kein Geld, weißt du. Aber der Mensch ist immer erfinderisch. Und das ist immer toll.
Genau, und wahrscheinlich so Not macht erfinderisch. Das ist so ein Satz, den hat jeder schon mal gehört. Und wenn man das jetzt so hört, dann versteht man noch mal viel mehr, wie das ist, wenn du wirklich in einer schwierigen oder Notsituation bist. Wie alt warst du da, als du nach Köln gekommen bist und dann hier als Ärztin?
23. Also ich bin mit 23, habe ich mein Studium zu Ende. Mein Vater starb leider. Und es war eigentlich geplant, dass ich nach Amerika fahre. Aber ich hatte einen Freund hier aus Köln und tatsächlich habe ich ein Visum bekommen ich hatte einen Künstlerdienst Düsseldorf. Ich war einmal im Sommer hier vorher und die haben mir einen Auftrag gegeben, da zu arbeiten als Model. Und damit konnte ich hier hinreisen und habe eigentlich angefangen, nicht als Ärztin zu arbeiten, sondern tatsächlich als Model, ja. Ich war dünn, ganz dünn und ganz lang und
groß,
das ging, ja.
Lang.
Ja.
Gut, und schön warst du.
Ja,
bist du immer noch.
Und ich war ganz schlecht als Model. Ich bin immer von der Bühne gefallen. Ich war tollpatschig und alle dachten, ich konnte tanzen. Ich bin ja wirklich ein geistiger Mensch. Ich bin körperlich gar nicht so gut, ne? Was sag ich immer? Die haben gedacht, wow, da kommt so ein Star. Und ich denke, oh Gott. Und ich war nicht gut. Und ich mochte das auch nicht so sehr.
Und dann bist du doch, weiter mit der zur Medizin wiedergekommen.
Ich dachte, weißt du, ganz ehrlich, ich saß dann, ich wurde geschminkt, stundenlang geschminkt. Ich habe gedacht, Gott, wie lange schminken die mich denn noch? Und dann bist du, dann fotografieren die dich. Und ich fand das anstrengend. Mhm. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht ein Leben lang machen.
Nee, das kann ich auch. Ich habe ja auch im Studium ein bisschen gemodelt, nicht so wie du. Ich war nennt es sich immer noch so Hausmodel bei einer Firma in Berlin, bei einer Modefirma. Und das heißt, ich bin da hingekommen, hatte so immer so ein paar Stunden in der Woche, wo die an mir Kleider ausprobiert haben, also abgesteckt haben. Und wenn Kunden in die Firma gekommen sind, dann habe ich die Kollektion auch vorgestellt.
Ja, genau, diese Standmodels. Messemodels, weiß ich auch.
So, genau. Und damit habe ich mir auch ein bisschen mein Studium finanziert. Und ich wusste aber damals, dass es auch kein Job für mich ist. Auch weil ich gemerkt habe, dass natürlich viel, viel, also in meinem Fall war es so, ganz viele Mädchen hatten viel mehr Aufträge und viel mehr Erfolg. Und ich habe einfach damit mein Studium finanziert und fand es ganz lustig. Wobei es auch wahnsinnig anstrengend ist, im Sommer Wintermäntel, Pelzmäntel.
Ja, genau. Die Pelzmesse war aber da, wo du mal am meisten Geld verdient hast.
Geld, ja, damals noch.
Oder wenn du Butterwerbung gemacht hast für einen Supermarkt.
Das habe ich nie, siehst du?
Schnell in so ein Studio wie hier. Am Nachmittag, die machen dann eine Stunde lang Fotos und da kriegst du die Buyouts. Ich fand das ganz toll. Und am nächsten, der Woche später, war dein Gesicht auf jede, weißt du, damals gab es diese Zeitschriften, was sie in den Post geschmissen haben. Ja. Da war dein Foto mit dem Buttermargarina drauf. Ich habe sogar solche Fotos zu Hause noch von damals. Also ist ganz witzig. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, also es wird nichts. Und ich sprach kein Deutsch. Also dann habe ich irgendwie mein Geld zusammengekratzt und war in der Volkshochschule für 3 Monate. Und ich habe die Christiansen immer abends geschaut und gesagt, ich will so sprechen wie Christiansen. Die hat immer
Sabine
Christiansen, ja.
Sonntagsabends, das war die erste Talkerin sonntagsabends.
Ja. Das kam ja später, die hat vorher Nachrichten.
Ah ja, richtig, genau.
Die waren in den ZDF-Nachrichten abends. Und ich habe immer gesessen und gesagt, was sagt sie denn jetzt und wie sagt sie das? Und nach 3 Monaten konnte ich es halt ein bisschen Deutsch. Und die Mode lief sehr, sehr gut. Ich habe richtig viel Geld verdient. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld verdient mit so kurzer Zeit. Und
als Model.
Als Model, ja. Und zum Entsetzen meines Choreografen damals habe ich gedacht, weißt du, guck ich mal in der Uniklinik und was du witzig ist, dass du musst dir mal vorstellen. Und deshalb sage ich mal, Menschen müssen echt mit anderen Menschen, die auch vom Ausland kommen, ein bisschen Geduld haben, weil wenn du die Sprache nicht verstehst und du kommst hier an und du bist auch ein bisschen desorientiert, weißt du? Und ich hatte auch keine Verwandtschaft und ich habe mich ja ganz schnell getrennt und ich habe eine äthiopische Bekannte, ich habe die kennengelernt, weil die hatten am Bistro am Dom, hieß das damals, die hatten so ein Café und ich habe gefragt, ob ich da ab und zu mal arbeiten darf und dann konnte ich bei ihr wohnen. Und dann, du musst ja halt eine Bewerbung schreiben. Also das konnte ich nicht. Mhm. Und ich habe gedacht, na gut, irgendwie gehe ich einfach mal in die Klinik und frage, ob die eine Stelle für mich haben. Das war die. Ich mache das bis heute noch so. Ich bin dann in die Uniklinik gegangen und ich habe mich vor diesem Vorzimmer gesetzt. Ich komme da an, klopfe und die Frau sagt, ja, guten Tag, was wollen Sie? Ich brauche eine Stelle. Die guckt mich an, als ob ich außerirdisch wäre, weil man musste damals natürlich Bewerbungen schreiben. Und dann haben die das aussortiert. Und es gab eine riesen Prozedure an die Elite-Universität Köln. War für sie undenkbar. Und die guckt mich an, völlig entsetzt. Und sagt, so machen wir das nicht. Ich sage, okay, ich weiß das, aber so viel Deutsch konnte ich, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mit dem Professor reden. Die sagt, da hat er keine Zeit, Sie müssen einen Termin machen, Sie können nicht hier einfach kommen und hier sitzen. Und ich weiß, weißt du, ich habe gesagt, weißt du was, ich sitze und warte, ich habe Zeit. Und ich habe da vor dem Zimmer gesessen, die war total entsetzt. Und wenn Menschen nicht wissen, was sie machen sollen, die lassen das. Und die wüssten nicht, was sie mit mir machen sollen. Die haben mich gelassen. Ich habe gesagt, ich habe ein Buch mit, ich habe da gesessen und ich habe gewartet. Und gewartet und gewartet und gelesen und gelesen. Und irgendwann um 14 Uhr kam der Professor vorbei. Ich war um 9 Uhr da oder 8 Uhr, die haben am 8 Uhr aufgemacht. Und sagt, was kann ich für Sie tun? Und ich sag dann, ich weiß, dass Sie keine Zeit haben. Bitte, 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 eine Minute, ich habe was ich sagen will, bitte. Und natürlich ist der Mensch neugierig. Was will diese dunkelhäutige Frau, die kaum Deutsch spricht, mit mir besprechen? Und was hat sie dann? Dann habe ich meine Tüte. Mit meinem Diplom und alles da. Und ich sage, okay, kommen Sie rein, setzen Sie sich hin. Ich kann mir dieses Gesicht von ihm, ich höre mich genau erinnern und sage, ja, und was kann ich jetzt für Sie tun? So, ich bin Ärztin, ich suche einen Job. Haben Sie eins für mich? Nee, habe ich nicht. Und dann war der irgendwie neugierig und sagt, wo kommen Sie her? Ich bin seit 3 Monaten in Deutschland für ein Bordel. Ich brauche auch von Ihnen kein Geld, ich mache das umsonst. Und dann sagt er, umsonst? Ja, aber Sie haben, ich komme jeden Morgen, arbeite, ich habe genug Geld, Sie brauchen mir nichts bezahlen. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, dann hat er meine Papiere gesehen, ich habe ja tatsächlich Cum Laude, ich habe gute Noten und so. Und ich spreche fließend Englisch. Und wir sind auf Englisch geswitcht. Und das hat ihn, glaube ich, beeindruckt, dass ich fließend Englisch sprach. Und sagte, ja, tatsächlich haben wir so ein Programm, das nennt man Gastarzttätigkeit. Mhm. Und Sie können dann, wenn Sie wollen, das war im April, es war März, war ich mit der Schule fertig, April, im September anfangen. Und ich habe gesagt, super, ich komme im September, alles klar. Sagte, aber vorher sollten Sie bitte die anderen Krankenhäuser fragen, Amsterdamer Straße und Ports.
Warst du da schon Kinderärztin?
Ich war schon fertige. Nee, ich war Ärztin.
Ärztin.
Ich musste die Weiterbildung machen.
Okay.
Und das ist, also jetzt jeden, den du fragst, weißt du, musst Bewerbungen schreiben. Es gibt eine lange Warteliste. Das ist eine Unmöglichkeit.
Ja.
Das geht nicht. Und dann habe ich ihn dann direkt gefragt, ich habe ganz viel Geld. Ich brauche eine Wohnung. Sagt er, da ist ein Arzt, der geht, aber die Wohnung ist teuer. Ich habe ganz viel Geld. Ich habe Geld. Ich möchte eine Wohnung. Und irgendwie habe ich die Wohnung auf der Dürener Straße gemietet sofort.
Wahnsinn.
Ja, ich bin da hingegangen. Ich habe ganz viel Geld. Ich weiß, für mich war das irgendwie ganz viel Geld. Ich habe 20.000 Mark oder sowas gehabt. So habe ich die Wohnung gekriegt. Weiter meinen Modenschau gemacht. Ich habe tatsächlich dann angefangen als Gastärztin und dann habe ich ihn jeden Tag genervt, wann er mir eine Stelle gibt. Und dann habe ich 3 Monate später meine Arbeitserlaubnis dann dadurch, meine Stelle und so weiter. Ja.
Und weißt du was, in dieser Geschichte steckt so viel von dem, was ich von dir beobachtet habe. Ich bin ein bisschen auch so, also ich könnte bestimmte Teile in meiner Vita, in meinem Lebenslauf sagen, die sind ähnlich wie das, was du beschrieben hast, ohne dass sie diese Wahnsinnsdramatik haben. Aber das ist das, was du vermittelst. Das ist das, was du auch als Kinderärztin vermittelst bei Eltern, die verzweifelt bei dir ankommen, glaube ich, dass du so dieses Gefühl vermittelst, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt einen Weg. Es lohnt sich immer, das bis ins Letzte zu versuchen, ja. Und das möchte ich ja auch gerne, also, dass wir das heute mal begreifen, wie viel wir dann doch bewegen können, dadurch, wie wir denken. Was würdest du sagen, wann hast du begriffen, dass das ein Mechanismus ist, also, dass dieses Denken, dass man das nutzen kann?
Sagen wir mal so, ich glaube, dass für meine Lebensgeschichte sehr weit gekommen, weil ich glücklich bin. Das ist der Punkt. Ich frage mich immer, wie geht's dir? Ich sag, oh Gott, das ist alles wunderbar. Aber das sind lange Wege. Und ich sage auch wirklich, dass das Leben eine schwere Angelegenheit ist. Dass es für jeden schwer ist, bis man es kann. Mhm. Und das ist für alle, was wir machen im Leben so. Ja, bis du es kapierst, bis du es machst und eine der schlimmsten Dinge, die wir Menschen haben, was uns an Dinge hindern, ist Angst. Und das lernst du als kleines Kind. Mhm. Und ich mag meinen Job als Kinderärztin, weil diese Kinder mich so wahnsinnig faszinieren. Und das ist weitaus und weit mehr als nur eine medizinische Aufgabe. Ich glaube, das ist so eine Philosophie geworden inzwischen. Und ich denke, ich gucke mir diese Kinder an mit so viel Freude und so viel Lebenswillen. Und ich bin jetzt glücklicherweise jetzt über 20 Jahre in meiner Praxis. Das heißt, du siehst, wie die aufwachsen, du siehst, wie Teenager werden und du siehst auch, wenn die kaputt gehen. Und du siehst es aber auch kommen. Und das ist eine Reise, was die, und inzwischen verstehe ich dann auch, es hat gar nichts damit zu tun, wo du herstammst, was du von Religion hast oder wo du aufgewachsen bist. Es hat wirklich damit zu tun, in erster Linie, welche Ängste in dir implementiert sind als Kind. Und das macht dein Leben sehr, sehr schwer. Aber das Gute ist, das ist das, was wir jetzt wissen, du bist in der Lage, auch später das zu verändern. Kannst deine Art zu denken wirklich ändern, weil es letztendlich nur Hirnzellen sind, die irgendwas gespeichert haben. Die kannst du dann auch tatsächlich ummodulieren, sag ich mal, neutralisieren und neue Wege gehen. Und das ist, was ich toll finde. Früher, als ich Medizin studiert habe, hieß es immer, das Gehirn ist unveränderbar, die Zellen wachsen nicht. Jetzt wissen wir, es gibt dieses Wort Neuroplastizität, das heißt, dass Gehirnzellen anpassungsfähig sind, die sind wie Gummi, du kannst sie modulieren. Und für eine Ärztin ist es auch wichtig, das zu wissen, weil wenn man sagt, der ist so, der bleibt so, du hast ja gar keine Chance, was zu verändern.
Furchtbar ist das. Ja. Das fand ich schon ganz, ganz schlimm, als meine Kinder noch ganz klein waren. Dass in der Grundschule, wo die waren, da war so ein bisschen der Tenor in der Schule, in der ersten Klasse wissen wir schon, welchen Weg hier welches Kind einschlug. Und das war im auch so ein ganz bisschen natürlich die Herkunft. Ja, wie ist einer gekleidet, woher kommt, wie sind die Eltern? Mhm. Und dann dachten die Lehrerinnen, sie wüssten, wie der Weg verläuft. Und tatsächlich ist es so, es hat sich gar nicht bewahrheitet bei sehr, sehr vielen Kindern. Ja, also natürlich ist es für manche Kinder schwerer, wenn zu Hause Chaos herrscht und die Dinge nicht gut laufen. Aber dieses frühe Verurteilen oder dieses frühe, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, Glauben, dass nichts mehr veränderbar ist oder nichts mehr verbesserbar ist, lähmt und hemmt natürlich auch total. Und wiederum auf der anderen Seite gibt es ja Eltern zum Beispiel oder uns allen für unser eigenes Leben auch unglaublich viel Hoffnung, wenn du weißt, du kannst etwas ändern. Ich weiß, dass das früher, als ich noch jung war, hieß es immer, ein Mensch ändert sich nicht. Das war so, der Tenor war, der Mensch ändert sich nicht. Stimmt nicht.
Nee.
Wir ändern uns.
Wir ändern uns ständig.
Wir ändern uns ständig. Mhm. Ich habe mich auch geändert. Ich bin heute ein anderer Mensch, als ich war mit 20. Und natürlich bringt man was vom Naturell mit. Und so auch dieses Gefühl, die Welt steht mir offen. Da sind wir uns sehr ähnlich, glaube ich. Das war früher auch schon so. Und dann stellst du aber fest, es kommen ein paar Dinge um die Ecke, die hast du so nicht kommen sehen. Und die machen dir dein Leben sehr, sehr schwer. Und das kann passieren, auch wenn du ein glücklicher Mensch bist, auch wenn du ein geliebtes Kind bist. In meinem Fall, ich komme aus so einem richtig normalen Elternhaus. Meine Eltern waren zusammen, haben sich nicht getrennt. Die haben sich, glaube ich, wirklich immer geliebt. Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben, aber ich bin so in einem sehr behüteten Umfeld groß geworden. Ich hatte nicht wie du Flucht, Angst um mein Leben, Krieg um mich rum. All das hatte ich nicht. Und trotzdem können Dinge passieren, die einen dann aus der Bahn werfen. Ja, aber dieses Gefühl, dass man was verändern kann, ist unglaublich motivierend.
Also ich glaube wirklich, dass wir eine moderne Art zu denken entwickeln müssen. Das ist jetzt, wir wissen so viel, die Neurowissenschaft, ich habe ja eine Weiterbildung gemacht in Harvard, weil ich die Probleme in meiner Praxis lösen wollte eigentlich. Mhm. Ja, ich wollte verstehen, warum haben Eltern Angst? Wo kommt das? Ich bin in Äthiopien aufgewachsen, kein Mensch hat darüber nachgedacht, ob man das so oder so macht. Hat das mit der Kultur zu tun? Hat das mit unserer Lebenseinstellung zu tun? Ich habe auch nicht verstanden ganz am Anfang, warum wir so viel haben in Deutschland. So alles ist da, die Kinderärztin ist da, wir haben Schulen, die meisten Menschen leben schon auf ein gewisses Lebensniveau, auch wenn wir sagen, dass sie in Armut sind. Das ist eine ganz andere Armut als in manch anderen Ländern. Warum fehlt der Glück? Bis ich verstanden habe, dass das Wort Glück, glücklich sein, hat gar nicht mit dem zu tun, was du hast, sondern wie du denkst und wie du die Gedanken sortierst. Und letztendlich, wenn ich Menschen sehe, wir haben gelernt, die zu sortieren und zu sagen, der ist daher oder denkt dies oder dieser Religion oder wie auch immer, wir sortieren die. Aber inzwischen denke ich mir, in jedem Körper und jeder angezogene Mensch da drin ist ein Gehirn. Und das fasziniert mich so sehr. Und das betrifft auch die Kinder. Die haben ein Gehirn, was vielleicht nicht das kann, was ich von denen erwarte in der Schule, aber dieses Gehirn kann andere Dinge, die ich vielleicht nicht kenne. Deshalb mache ich ja ganz viele Vorträge jetzt über Diversität und Vereinbarkeit. Und das ist ganz spannend. Du kannst ja das, was dieser Mensch kann, rausholen. Und wenn du als Person da sitzt und denkst, weißt du was, ich fühle mich nicht wertvoll, weil ich das nicht kann, was die Marlene macht, oder ich kann das nicht, was die Ärzte, oder ich habe auch Leute, die sagen, du hast gut reden, du hast alles. Der erste wichtigste Punkt ist, dass du eine gute Beziehung zu dir selbst aufbaust, damit du dann findest, was du dann gut kannst, ja. Und das denke ich, wenn wir damit anfangen, kommen wir schon ein bisschen weiter mit unserem Leben.
Es gibt diesen wahnsinnig tollen Satz, die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Und den habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal richtig wahrgenommen und gedacht, das ist eigentlich was ganz Tolles, weil das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich auf einen selber. Wie gucke ich in den Spiegel? Finde ich alles scheiße? Dann werde ich mich elend fühlen und ich werde wahrscheinlich auch nach außen strahlen, dass ich irgendwie ein toller Mensch oder ein erfolgreicher Mensch oder ein liebenswerter Mensch bin oder so oder ein hübscher Mensch bin. Aber wenn ich selber mit mir Liebe empfinde, wobei ich kann damit nicht so viel anfangen, dass man sich selber liebt. Das ist
doch,
nicht
doch, das kannst du doch
aber
wohl
ich
sagen.
Kann das nicht.
Doch, also ich liebe mich sehr. Ich finde mich ganz toll.
Das, dann finde ich ja, das ganz toll. Und
ich
sagen,
toll.
Ich kann es nur anders beschreiben. Also ich würde nicht sagen, ich liebe mich, aber ich versuche, ich finde mich ganz gut, so wie ich bin.
Ja? Hast du so nicht das Gefühl, dass du zu dir selbst stehst und sagst, dass ich bin so, dass du mit dir selbst redest, Gespräche führst? Ich sag mal, Karella, ja, und sag, was willst du denn jetzt heute? Ich habe mal das Gespräch mit mir. Was hättest du denn gern gerade? Also ich finde das ganz toll.
Also, das mache ich auch. Ich führe Selbstgespräche. Ich sage
ja, das
auch
ist
mal,
ja das Liebe. Das ist ja Respekt, das Liebe meinem Gegenüber, oder?
Wenn ich eine schwierige Situation gemanagt habe, oder jemandem anders vielleicht einen schönen Impuls geben konnte, wo ich wusste, das ist auch für mich bedeutsam, dass derjenige vielleicht jetzt den Weg nochmal anders einschlägt oder einfach einen guten Gedanken mitbekommt. Dann, das sage ich auch zu mir. Dann sage ich so, das hast du jetzt gut gemacht, Marlene. Mhm. So bin ich. Ich bin stolz auf dich. Sowas sage ich auch. Aber ich würde das nicht als Liebe empfinden. Mhm. Ich würde sagen, ich finde, dass ich das ganz gut mache und versuche, es immer besser noch zu machen. Ich erkenne jetzt noch mal mehr, worauf es im Leben ankommt, worauf es auch in meinem Leben ankommt. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich da wirklich dazugelernt habe. Ich hoffe, dass ich auch noch die nächsten 40 Jahre mindestens.
Marlene, wir werden alt.
Das habe ich.
Also wir werden sehr lange leben, ja. So wie es aussieht. Es sei denn, wir sterben vorher.
Ja. Aber Liebe empfinde ich, so würde ich es formulieren, Liebe empfinde ich für meinen Partner, für meine Kinder, ja, für mein Umfeld, für meine Freunde. Ich empfinde Liebe für dich.
Küss. Ich finde persönlich, weißt du, dass da unterscheiden wir uns, ist die Wahrnehmung einem selbst und diese Liebe zu einem selbst ganz wichtig. Weil nur dann, wenn du, und vielleicht das Wort Liebe nicht, aber ich finde schon, für mich ist das Wort Liebe, dass man sagt, ohne dass du dich als was ganz außerordentlich besonders darstellst, ja. Ein respektvoller, liebevoller Umgang mit einem selbst ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, für eine erfolgreiche Karriere als Ärztin. Weil nur dann hast du dieses Empfinden auch für andere, meines Erachtens, siehst du den Mensch und willst du das von dieses Gefühl, was du für dich selbst empfindest, weitergeben? Und für die Welt und für das Leben übrigens auch. Aber das ist tatsächlich ein Weg, bis man dahin kommt. Und du bist, wenn du jung bist, so oft, ach, wie oft hatte ich auch Verzweiflungen und Probleme und Sachen, wo ich dachte, dass ich nicht gut genug bin und Unsicherheiten. Das ist normal, weißt du? Ich glaube nicht, dass du diesen Zustand, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass ich schon ein paar Jahre auf der Welt bin, aber wenn ich meine Patienten schaue, die sind Anfang 20 bis Ende 40, die haben, gerade die jungen Eltern haben einen Weg vor sich und das Leben ist schwer, wir müssen es nur überstehen, wir lernen, wir entwickeln uns weiter und es kommt immer, egal wie schlecht es dir geht, es gibt immer einen Morgen, der dich weiterbringt. Mhm. Immer. Und dieses Grundsatz muss man wissen, dass morgen bringt dich weiter und du lernst dich dann selbst gut zu finden und zu lieben mit der Zeit oder eine gute Beziehung zu dir selbst aufzubauen.
Wie machst du das? Würde ich gerne mal nachhaken. Du hast vorhin nochmal so gesagt, dass gestern ein schlechter Tag in der Praxis war, weil du einfach wahnsinnig viel zu tun hast. Ich weiß auch aus Gesprächen von dir, dass es sehr schwierige Wochen gibt, wo Kinder, kann ich gar nicht drüber sprechen eigentlich.
Ja, wo es Kindern schlecht geht und Familien schlecht geht. Ich weiß, wenn ich um 4 Uhr morgens aufwache, dass mich was belastet. Es gehört aber dazu.
Und aber wie machst du das, wenn Eltern vor dir sind und du musst den Eltern klar machen, dass dieses Kind stirbt?
Ich sag dir ganz ehrlich, das mache ich nie. Weißt du warum? Ich weiß doch gar nicht, ob das stirbt. Und das finde ich ganz schlimm, ganz schlimm, dass wir Eltern das sagen. Das geht gar nicht. Ich habe Kinder, die als Neugeborene zu mir kommen mit ganz viele Probleme. Und das Erste, was ich mache, ist, nehme die Eltern an die Hand, ich setze sie hin und sage, weißt du was, das Kind sieht vielleicht nicht, es hört vielleicht nicht, es hat dieses Problem und dieses Problem. Aber ich weiß gar nicht, was aus diesem Kind wird, weil das Gehirn des Kindes verändert sich, entwickelt sich. Und wir lernen, dieses Kind zu lieben. Es gibt mir viel mehr, als was ich schätze. Es gibt natürlich Dinge, die ich damals hatte, die habe ich jetzt in der Praxis nicht mehr, wo du terminalkranke Kinder in den Tod begleitest. Mhm. Das habe ich in der Praxis jetzt nicht mehr. Auch das waren Erfahrungen, wo du einfach an einen Punkt kommst, wo du keine Worte mehr hast. Du kannst die Eltern nur im Arm nehmen und sagen, es tut mir leid, weil es tut einem wirklich leid. Aber das ist nicht mein Alltag. Mein Alltag ist eher anders, ist Probleme, Verhaltensprobleme. Jetzt haben wir auch, das ganze Medizin hat sich auch etwas verändert. Vorher hatten wir Krankheiten durch die Impfungen, haben wir die alle nicht mehr. Ich habe vor an der Uni wirklich Hirnhautentzündung, Kehlkopfentzündung, ganz viele Sachen gehabt. Heute haben wir wahnsinnig viel Verhaltensprobleme. Ich habe als Mutter mit einem vierjährigen Kind, der immer im Kindergarten nach Hause geschickt wird, weil er einen gebissen hat oder hat Verhaltensprobleme, ist aggressiv. Und dann hast du Teenager, die nicht zur Schule wollen. Dann hast du Eltern, die sich streiten. Dann hast du Trennungen. Also wir haben sehr viele Kämpfe, die die Menschen durchmachen, um das Leben wieder gerade zu biegen. Und da brauchen die jemanden, der von sich aus auch ausgeglichener ist, die ihnen Hoffnung gibt. Und du gibst den Menschen Hoffnung, weil das brauchen die. Und diese Kinder und das Familiensein ist was ganz Besonderes. Wir haben eine Mami, die ich sag immer meine Heldin, die kam vor 14 Jahren in meine Praxis und glaube zwischen 14. Falls Sie zuhören, schöne Grüße, Sie wissen, von wem ich spreche. Und zwei wunderschöne Personen kommen zu mir aus der Klinik mit einem Baby. Die Mama war im Krankenhaus mit Wehen, ganz normale Schwangerschaft. Und das CTG war auffällig. Und der Vater hat geschaut, das ist kein Herzton. Und dann sind die rausgerannt und haben die dann die Hebamme gerufen. Und die ist gekommen, hat gesehen, oh Gott, wir müssen sofort was machen, hat alles abgemacht und ist wieder rausgerannt. Und kam dann nicht, ist inzwischen 20 Minuten vergangen.
Um Gottes Willen.
Genau, und das kann ja auch passieren, was nicht passieren darf. Und das Kind ist dann geboren per Kaiserschnitt. Irgendwann mal kam dann der Arzt, oh Gott, sagt der CTG wieder sofort, OP. Ich glaube, die Frau haben die noch nicht mal betäubt, richtig. Die haben das Kind rausgezerrt und 2 Stunden lang reanimiert. Und es hat dann, das EEG war ganz schlecht, alles schlecht. Und es war klar, dass es ein schwerst behindertes Kind wird. Diese Frau ist für mich, für mein Leben, eine meiner Heldinnen. Und dieser Vater auch. Die haben dieses Kind gepflegt und gehegt. Das Kind sitzt im Rollstuhl. Und als Ärztin fragst du dich auch manchmal selber, fairerweise, wäre es nicht besser gewesen, das Kind sterben zu lassen? Und da wunderst du dich, dass die das so dran hängen und kämpfen. Aber das Kind ist jetzt, glaube ich, 13, 14 Jahre alt. Und es kommt. Und ich habe schon, obwohl ich die nicht so häufig sehe wie die Familie, ich habe schon eine nette Beziehung zu diesem Kind. Und es ist ein Kind auf eine andere Art und Weise, ein Lebewesen und gibt einem auch Freude und teilt am Leben. Und die Eltern bringen mir das bei. Ja, und ich finde das so toll. Und das gibt dir auch eine Dimension. Du sagst, es kann von bis.
Ja.
Ja. Und die sind dankbar, dass die kleine Maus haben und ich bin dankbar, dass ich diese Familie habe.
Und die Eltern müssen ja zum Beispiel auch Frieden schließen irgendwann, damit sie ein ruhiges Leben führen können, mit der Tatsache, dass da wahrscheinlich was falsch gelaufen ist im Krankenhaus. Es ist auch nochmal auch die Qualität deiner Gedanken, ne? Wenn du dich fertig machst, weil jemand anders oder du selber einen riesengroßen Fehler gemacht hast und du kannst dir nicht verzeihen oder jemand anders nicht verzeihen, dann wird deine ganze Energie wird darauf gewertet werden oder deine ganze Energie fokussiert sich darauf, entweder Wut zu haben oder Rachegelüste oder einfach sich zu zerfleischen wegen eines negativen Gedankens und gar nicht in den Frieden zu finden. Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei diesen Eltern ein Schlüssel. Aspekt, dass die es geschafft haben, das so anzunehmen, das ist jetzt so und ich glaube, es ist für jeden Einzelnen, das kann ich auch in meinem Leben sagen, bestimmte Dinge kannst du nur zum Guten wenden, wenn du sie akzeptierst. Du musst sie akzeptieren.
Was du nicht ändern kannst,
musst du akzeptieren.
Du musst es akzeptieren, je früher du die Dinge akzeptierst und für so nimmst, aber ich glaube, das ist jetzt eine wahnsinnige Extremgeschichte und passiert Gott sei Dank selten. Wir müssen über uns selbst und unser Verhalten nachdenken, weißt du, im Alltag. Mhm. Und das habe ich jetzt als wahnsinnig extreme, grauenvolle Geschichte erklärt, was wiederum eine Wende gefunden hat, was die Familie haben dann noch weitere Kinder bekommen. Und die haben es immer noch nicht leicht, ist immer sehr problematisch, aber die haben einen Weg gefunden. Und ich lebe ja nicht mit denen zusammen, ich weiß nicht, wie es so sonst ist, aber die Mutter ist für mich eine wahnsinnig wichtige Person in meinem Leben, meine Karriere als Ärztin und sowas. Solche Menschen gibt's. Aber was ich manchmal überlege, ist, wie wir im Alltag alle umgehen miteinander. Sag mal, ganz simpel, ganz einfach, Social Media, irgendeiner macht einen Post und alle kommentieren das negativ. Mhm. Und ich denke immer, ganz einfach. Ich muss darüber nachdenken, was ich mache. Und das, was ich tue, dieses Ärger, dieses Stress, diese Beleidigung, jemand anderen schlecht verhalten, gegenüber schlecht verhalten, dieses in mir keinen Kompass haben, schadet letztendlich mir selbst. Und in meinen Büchern schreibe ich dieses Beneficial Thinking, was ich dann irgendwann mal entwickelt habe für die Familien und für
vorteilhaftes Denken.
Was heißt ein vorteilhaftes Denken? Das heißt, du kannst deine Gedanken in eine vorteilhafte Richtung lenken, indem du die einen Wert gibst. Ist das jetzt wie beim Geld? Ist das 5 Euro wert? Ist das ein Schuldenwert? Ein guter Gedanke bringt mich weiter. Und ich habe dann ein Haus gebaut, als im Kopf. Ich sag, weil unser Gehirn ist so sensationell organisiert, weißt du das? Dass dein Gehirn dafür da ist, um dich im Leben zu unterstützen, zu helfen. Mhm. Das ist dein Werkzeug eigentlich. Mhm. Wenn du, je früher du das verstehst und wahrnimmst, desto schneller kommst du vorwärts. Und viele wissen das nicht. Das heißt, dieser ganze Stress, diese Kämpfe, die wir führen, sind überflüssig, weil wir die gar nicht brauchen. Die sind dafür für unser Überleben da, aber ich habe keinen Überlebensdrang jetzt. Ich habe nur irgendeinen Person, der irgendwas geschrieben hat, was gar nicht so wichtig ist. Ich muss aufpassen, was ich mache und was ich sage und wie ich das tue. Und diese Kampf und negative Richtung, was Zerstörerisches ist, es schadet dem anderen weniger, als es mich selbst schadet in der Regel. Und das ist dieses Verständnis dafür.
Es ist ja sowieso erwiesen, dass, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent, lass es mal 85% oder 90% der Sorgen, die wir uns machen, treten ja nie ein. Das heißt, es ist wahnsinnig viel negative Energie, wenn wir uns so viele Sorgen machen über irgendwas, obwohl es gar nicht nie Realität wird, ne? Trotzdem ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig für sehr viele Menschen, wenn man denn negative Gedanken hat, die loszuwerden und einfach so wie so ein Stoppschild sich vorzuhalten und sagen, so jetzt ist mal gut. Das Gedankenkarussell, wenn man im Bett liegt und irgendwas durchkaut oder ganz viele Menschen gehen nicht gerne zur Arbeit. Wir haben jetzt beide, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass wir also glücklicherweise unsere Arbeit sehr lieben und gerne zur Arbeit gehen, obwohl es vielleicht auch anstrengend ist. Aber viele gehen eben doch oder haben eine Arbeit, wo sie mit Menschen zusammenarbeiten, die sie nicht mögen oder wo sie sich nicht gewertschätzt fühlen und so und haben einfach Sorgen finanzieller Natur, leben vielleicht in einer Partnerschaft, die nicht glücklich ist oder wertschätzend. Und dann sind das diese negativen Gedanken, die wie so eine dicke, fette, schwarze Wolke über einem sitzen. Was ist deine Empfehlung? Wie kann man schaffen, dass du aus diesen negativen Gedanken rauskommst?
Erstmals. Du kommst raus. Punkt. Es gibt Wege.
Gut.
Das muss man wissen. Zweitens, man muss es wollen. Und das, glaube ich, ist oft etwas, was man unterschätzt, diese Kraft des Wollens. Weil ich muss meinem Gehirn sprechen. Mhm. Das Gehirn ist, also in meinen Büchern sage ich immer, früher habe ich gesagt, ingenieurischen Roboter. Wir haben da drei Teile. Wir haben einen Teil für Stress und Schimpfen und Sorgen und es bringt uns nicht weiter. Dann haben wir eine Abteilung, zweite Teil, sag ich mal, da, wo wir emotionale Gefühle haben, die positiv sind. Das ist alles eine chemische Reaktion. Dann haben wir ein Oberteil, das ist ein ganz junger Teil unseres Gehirns, ist dafür da, dass wir denken. Mhm. Damit finden wir Lösungen, damit finden wir Antworten und damit können wir auch die Zukunft uns vorstellen. Aber wir benutzen leider das primitive, nicht sehr vorteilhafte Teil des Gehirns. Und für die, die nicht weiterkommen, kann ich nur sagen, man muss es lernen und üben und wollen. Mhm. Ja, und schöne Dinge sind anstrengend zu erreichen. Du brauchst dafür Einsatz von dir selbst. Wenn du jemanden siehst, der sehr erfolgreich ist, der hat viel dafür getan. Und Erfolg heißt bei mir nicht finanzieller Erfolg, sondern Erfolg ist letztendlich ein mentales Gleichgewicht, wo du dich wohlfühlst über längere Zeit und auch mit dir klarkommst. Das ist ein hart erarbeiteter Gut, es sei denn, du hast es irgendwie glücklicherweise als los, aber ich habe lange daran gearbeitet. Aber das ist etwas, was wir anstreben sollen. Und das kannst du machen, indem du dich fragst, was ist jetzt gerade mein Problem? Was ist das? Und wenn du allein diese Fragestellung holt dich aus diese Grubeln raus, weil man grubelt und sagt, der war doof und dies ist doof und doof und doof und bau darauf und ich gewöhne mich an diese Ausschüttung von Cortisol, das macht dir auch süchtig, genauso wie Zucker und reite da drauf.
Und bin also Cortisol ist das Hormon, was ich ausschüttet, wenn du Stress hast,
Adrenalin, Cortisol hast. Ja. Schütte, weil dein Körper braucht Energie. Also schlechtes Denken futtert. Du fütterst sehr viel Energie auf, wenn du schon, deshalb brauchst du auch Zucker. Leute, die genervt sind, Stress haben, essen oft Süßigkeiten. Und weil du brauchst Energie, um, also grubeln, Sorge machen braucht Energie. Aber du kannst, und das ist das, was vielleicht viele nicht wissen, du das ist nur ein Teil deines Gehirns, was das macht. Du kannst ja ändern, indem du einfach sagst, weißt du was, mir gefällt das nicht, ich mag es nicht, wie ich jetzt bin, ich will was anders. Und was ist denn mein Problem? Und oft habe ich einen Patienten, der sagt, schreib doch mal die Probleme auf, die du gerade hast. Und von 25 Problemen, die auflisten, ist eigentlich nur ein eigentlich Problem, was die haben, was den anderen auch noch triggert. Also dieses Aufschreiben. Und dann das Problem, das zweite ist, oft schaffe ich die Dinge nicht alleine. Das heißt, wer kann mir helfen? Das ist immer die zweite Frage. Für uns Menschen sind andere Menschen die wichtigste Stressabbaufaktor und wichtigste Oxytocin-Ausschüttung, das ist ein anderes Hormon im Gehirn, das Bindungshormon, womit wir gebunden fühlen. Wer kann mir helfen? Und Hilfe holen ist absolut notwendig. Ja, dass du es anrufst und sagst, sag mal, Marlene, ich habe dich auch schon mal angerufen. Ja, ich brauche irgendwas und du rufst mich auch an. Also, und in jedem Person, die uns begegnet, gibt es die Möglichkeit, Hilfe zu holen. Und das Dritte ist, wenn ich diese zwei Fragen beantwortet habe, kann ich mich dann fragen, wie komme ich denn jetzt hier raus? Also, was ist das Problem? Wer kann mir helfen und wie komme ich da raus? Und ganz toll ist, jeder Mensch hat ein Gehirn. Und dieses Gehirn ist dafür da, dieses Problem zu lösen. Und das schaffen die in der Regel.
Wenn Sie den Weg so einschlagen wollen, glaube ich, ne? Also, du hast es eben beschrieben als dieser kleine Teil, das junge Gehirn. Heißt das, dass wir Menschen diesen Teil des Gehirns erst entwickelt haben im Laufe der Evolution?
Ja, weißt du, in der Evolution vorher gab es ja die primitive Tiere. Das heißt, du konntest nicht Flugzeuge bauen und sagen, ich sitze Komfort oder nicht Komfort habe. Und diese ganzen Sachen gab es. Wir sehen das jetzt auch in den letzten 10 Jahren.
Oder was du gerade gesagt hast, dass wir können uns die Zukunft ausmalen. Das können Tiere auch nicht.
Ich habe zum Beispiel, die können nicht zukünftig denken. Die haben andere Formen von Gedanken. Ich kenne mich damit nicht aus, aber die haben auch ein Gehirn. Aber und wir lernen auch immer mehr, dass die tatsächlich auch andere Formen von Denken haben. Aber wir Menschen können Sachen vorstellen. Wir können sagen, wir machen einen Podcast jetzt mit Marlene und dann plane ich das und so weiter und so fort. Das kommt aber jetzt später, das ist ein junges Teil unseres Gehirns. Primitiv Gehirn will essen, sich vermehren und existieren. Dafür ist dein Gehirn im Grunde genommen ursprünglich da. Dein Gehirn ist nur dafür in erster Linie primär da, dass du deine genetische Zellen weitergibst, dass du existierst, Gefahren vermeidest und weiterkommst. Insofern, wir sehen immer Gefahren als Erste. Und dann müssten wir alle miteinander wandern und als Bevölkerung, als Volk zusammen. Wir haben festgestellt, dass wir nicht so kräftig sind. Wir haben keine Stab, wir sind kein Tiger, wir haben keine Nägel, die den uns schützen, wir können auch nicht schnell laufen. Aber wir haben festgestellt, wenn wir zusammen sind, dass wir eher überleben. Dann kam dieser kommunales Leben. Und da hat sich ein Teil von das Gehirn weiterentwickelt, das limbische System. Und das ist das, was uns als Mensch auch weiterbringt, wenn wir zusammen was machen. Und dann später kam dieses Denken, der 1 und 1, die Mathematik und so weiter, und wie das löst. Und jetzt gibt's ich vergleiche das immer mit Autos. Es gab früher so ganz vor 100 Jahren andere Autos als jetzt diese Teslas, was so, weißt du, mit Artificial Intelligence alles eingeben, das Navigationssystem. Es gab alles vorher.
Unvorstellbar nicht. Vor noch vor 20 Jahren alles, ne, was wir
jetzt
heutzutage überlegen
mal
machen.
Vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Also da muss man sich das vorstellen. Und ich habe jetzt wirklich ein ganz weit entwickeltes Gehirn. Und ich muss es A, benutzen können, lernen. Und B, ich muss auch wissen, dass dieses Gehirn chemisch funktioniert. Das heißt, Die sind alle chemische Interaktionen und ich muss diese Chemikalien begreifen. Das gibt ein Bindungshormon, was ganz, ganz wichtig ist, damit ich den Stress vermindere. Das heißt, wenn ich gestresst bin, mich nicht wohlfühle, das Schnellste, was mich weiterbringt, schneller als alles andere, als Medikamente, als Alkohol, als Zucker, ist alles ein anderer Mensch. Mhm. Weil wenn ich einen anderen Mensch umarme und mit diesem Mensch Zeit verbringe, schütte ich bestimmte Botenstoffe im Kopf auf, die mich weiterbringen. Also wir sind uns wahnsinnig wichtig. Das müssen wir verstehen. Und dann, wenn ich in diesem Zustand das Wohlbefinden finde, kann ich erst gute Lösungen, gute Wege finden. Und man kann sich dann tatsächlich im Geist entwickeln, im Denken.
Ist doch auch verrückt, ne, dass wir im Grunde, so wie du es gerade aus deiner Praxis beschrieben hast, wir sind jetzt so weit entwickelt, nicht nur in unserem Leben und mit der Technik, und jetzt fängt unser Gehirn an, uns Probleme zu machen. So viele Menschen haben mentale Gesundheitsprobleme, so viele Teenager, du hast es mir schon sehr oft beschrieben, Carella, dass so viele mehr als vor 20 Jahren, mehr als vor 10 Jahren, musst du genauer sagen, plötzlich ankommen mit Magersucht, mit allen möglichen Dramat, mit Depressionen, junge Menschen mit Depressionen. Das heißt, wir lösen andere Probleme, wir können von A nach B fliegen, wir können telefonieren zu jeder Tageszeit und uns auch noch dabei beobachten und sehen, aber unser Gehirn macht irgendwie nicht so richtig mit. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir rausfinden, was können wir tun, A, um unsere Kinder zu stärken, was können wir tun, um unsere Psyche zu stärken.
Wir vergessen, dass wir Menschen sind. Und das ist ja auch dieser Kortex, das Denkhirn, hat sich so weit entwickelt, der denkt immer, der kommt auch mit seinem Wissen weiter, aber der braucht diese Bindungshormone. Ja, das heißt, ich muss mit Menschen zusammen sein. Die Jugend, diese Corona-Zeit, wo sie alle isoliert waren, hat den meisten Kindern tatsächlich geschadet. Wir brauchen Menschen. Und dieses Digitalisierung, so gut wie es ist, entfernt mich von Menschen. Weißt du, du machst den Podcast von A bis B. Wie schön ist das, dass wir hier miteinander hier sitzen.
Natürlich.
Es ist mehr als nur ein Podcast, eine Verbindung, die wir aufbauen, was uns nochmal weiter stärkt. Also ich appelliere an jedem, sei mit Menschen zusammen. Einsamkeit ist eine große Krankheit. Das ist als EU jetzt. Es gibt Einsamkeitsbeauftragte und so weiter. Und ich muss die Freundschaften pflegen. Ich muss mit Menschen zusammen sein. Ich muss wissen, dass der Mensch, der mir gegenübersteht, mir hilft, weiterzuleben.
Und Gespräche helfen weiter.
Ja.
Also das, was wir jetzt gerade machen und das, was vielleicht andere Menschen jetzt gerade zuhören und dann angeregt sind, vielleicht in ihrem Umfeld genau darüber nochmal zu sprechen. Mir hilft es sehr und mir hilft es auch immer dann, ein Türchen zu öffnen und zu sagen, okay, es gibt einen Weg aus diesem Problem
immer
heraus. Und eine Sache will ich noch zum Abschluss sagen, oder eigentlich zwei Sachen. Einmal will ich sagen, du hast, als du dein erstes Buch geschrieben hast, da waren wir sehr im Austausch, ne? Wir haben uns gegenseitig, also
ich habe sogar ein Bild gepostet von unserer ersten Buchvorstellung, ja.
Genau,
wir sehr im Austausch.
In der Entstehung des Buches haben wir ganz viel gesprochen und das war für mich auch eine spannende Phase. Und da hast du zum Beispiel gesagt, wenn du in so einer negativen Spirale bist, dann machst du Kaiserschmarrn. Du lenkst dich gedanklich ab,
genau.
du bereitest Kaiserschmarrn. Und ich habe das für mich dann so umgedreht und habe gesagt, wenn ich sowas mal habe und nicht so richtig rauskomme aus meinen Gedanken, mein Lieblingskuchen ist Carrot Cake, ich mache das tatsächlich. Ich fange dann an, den Möhren zu raspeln und lenke mein Gehirn ab. Und das ist es eben, glaube ich, manchmal, wenn man weiß, dass es sehr vorteilhaft ist, nicht etwas bis ins Letzte zu denken und irgendwann die Lösung zu
lass
finden.
Lass es sein.
Lass es sein. Denk etwas anderes. Mach einen Podcast zum Beispiel. Und das mache ich heutzutage. Ich höre sehr gerne Podcasts und habe das tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal in euren Nachrichten gelesen, die ankommen bei mir, was total schön ist.
Süß, ja.
Einfach mal was anderes hören. Biete deinem Gehirn was
Ablenken.
Anderes an. Und komm raus aus diesen negativen Gedanken.
Ablenken, vergessen sind zwei Tugenden, die wir echt oft nicht einsetzen. Ne?
Wunderschön.
Und das Zweite?
Das Zweite ist, dass ich weiß gar nicht in welcher Folge, in einer der ersten Folgen habe ich mal, als ich über meine Krise gesprochen habe, die ich vor ein paar Jahren hatte, als ich die Ehe beendet habe und so weiter und dann so wahnsinnig traurig war und wirklich sehr, sehr verzweifelt auch, weil ich dachte, ich habe das nicht geschafft, was ich mir gewünscht hätte. Da warst du bist die Freundin.
Oh, weißt du was, das kennen wir. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht geschafft haben.
Aber du bist die Freundin, die mir damals gesagt hat, pass auf, Marlene, du kannst jetzt monatelang, wochenlang noch dir hier Trost abholen und nochmal alles besprechen und nochmal immer wieder in diese Gründe gehen, warum es so gekommen ist. Oder du kannst einfach jetzt nach vorne gucken. Mach dieses Kapitel zu. Beginne eine neue Phase in deinem Leben. Und das ist mein Rat an dich. Schluss mit diesen Gedanken an der Vergangenheit. Jetzt wird nur noch in die Zukunft geguckt. Und in der Hinsicht bist du manchmal radikal, muss ich sagen, in unserem Freundeskreis.
Ich liebe die Zukunft. Ja. Ich bin ein ganz Zukunftsfan.
Und das ist wirklich, das ist ein Schlüsselrat für mich gewesen. Mir hat es unheimlich doll geholfen. Und deswegen wollte ich das nochmal sagen, falls irgendjemand gerätselt hat, welche Freundin war es denn wohl? Das ist die, die mir gerade gegenüber sitzt. Du hast mir den Rat gegeben.
Danke dir.
Und das vermittelst du in all deiner Arbeit, das vermittelst du auch in deinen Büchern, die einfach sehr, sehr schlau sind. Und schön, dass wir darüber heute nochmal gesprochen haben.
Vielleicht ein Tipp für alle. Ich sage immer, du kannst nicht vorwärts gehen und gleichzeitig rückwärts gucken. Es gibt entweder vorwärts oder guckst nach hinten. Beides geht nicht. Also ja. Guck lieber nach vorne. Und dann stolperst du nicht.
Sehr, sehr guter Rat. Wir lenken unser Leben über das, wie wir denken, ob wir nach vorne gucken oder nach hinten gucken und wie wir auf andere Menschen gucken und auf uns selbst.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Marlene.
Danke, Carella.